Welle Niederrhein. Der Talk am Sonntag wird präsentiert von der Sparkasse Krefeld, weil es um mehr als Geld geht.
Herzlich willkommen zum Welle Niederrhein Talk am Sonntag. Ich freue mich sehr auf diesen Talk und möglicherweise hört ihr auch schon die Kirchenglocken im Hintergrund. Die sind ja mittlerweile fast schon ein Symbol für den Welle Niederrhein Talk, wenn ich dann hier sonntags das Fenster aufreiße gegen 13 Uhr und der Talk losgeht. Ja, ich freue mich auf diesen besonderen Talk. Heute zu Gast bei mir im Studio ist jemand, den ihr schon kennt, und zwar José. Hallo José.
Hallo.
José, du warst schon bei uns im Talk vor knapp 2 Wochen auf eine sehr besondere Art und Weise. Du warst nämlich am Telefon mit mir sozusagen. Also wir haben miteinander telefoniert hier live bei Welle Niederrhein. Und du warst nämlich nicht in Deutschland zu dem Zeitpunkt. Du warst in Kiew. Du bist jetzt Gott sei Dank mittlerweile in Deutschland angekommen. Wir zwei haben die ganze Zeit über den Kontakt gehalten, was mich sehr gefreut hat. Und es war, das kann ich dir sagen, auch für mich sehr emotional und auch aber sehr schön. Und ich war auch sehr dankbar, dass du mich so ein bisschen auf deinem Weg ja mitgenommen hast. Und ich habe es für sehr wichtig erachtet, dass wir jetzt nochmal miteinander sprechen. Erst einmal, gib doch mal ein kurzes Update darüber, wie es dir momentan so geht nach 2 Wochen oder über 2 Wochen Sorge, Angst, bedrückende Gefühle und Flucht?
Ja, für mich ist das eine der schwierigsten Fragen überhaupt, weil man versucht noch immer anzukommen und seine Gefühle zu sortieren. Mittlerweile ist es aber auch so, dass wir, mit wir meine ich also meine Lebensgefährtin und ihr, meine Stieftochter und die Mutter, dass wir uns langsam anfangen zu freuen, dass wir hier sind. Wir sehen ja alle, was passiert und in welche Richtung es geht. Und ja, es ist schwierig, glücklich zu sein unter diesen Umständen. Mhm. Und aber wir gehen vorwärts und kleine Schritte. Und das ist das Wichtigste.
Kurz zur Einordnung. Also du bist hier am Niederrhein. Lebst du eigentlich? Du bist ursprünglich in Portugal geboren, richtig?
Ja, ich bin ein Europäer, nenne ich mich selber.
Ein waschechter Europäer, denn in Portugal geboren, bist aber in Holland, in den Niederlanden aufgewachsen und lebst jetzt aber schon seit über 20, 25 Jahren hier bei uns am Niederrhein. Und deine Lebensgefährtin ist Ukrainerin und du warst kurz bevor es die Angriffe seitens Russlands auf die Ukraine gab, hast du sie eben besucht in Kiew. Sie lebt mit ihrer Tochter und ihrer Mutter in der Ukraine und im Übrigen in einem der Hochhäuser, die man ja auch gesehen hat in Kiew, in der Hauptstadt. Ne? Das heißt, du warst zu dem Zeitpunkt vor Ort.
Ja, ich bin extra dahin gereist. Ich hatte, ich war kurz davor, ein Studium zu beenden und wollte das eigentlich mit ihr feiern. Mhm. Und hatte aber auch schon gesehen, dass sie ein bisschen Probleme hatten mit der Druck, der da aufgebaut wurde, wegen dem Krieg und so. Mhm. Und wollte sie nicht alleine lassen und bin dann dahin geflogen.
Das allerdings alles noch, bevor die Angriffe losgegangen sind.
Genau, genau. Mhm. Und an dem Tag, wo ich dann die letzte Prüfung bestanden hatte, am Tag danach sind die Russen dann einmarschiert und ging es dann los. Wir haben dann versucht, erstmal ruhig zu bleiben und die Situation abzuschätzen. Wir hatten eigentlich nicht gedacht, dass eine komplette Invasion der Ukraine stattfinden würde. Aber es ist dann doch dazu gekommen. Und es ist sehr schwierig, wenn ein Teil der Familie, also die Anja und ihren Freund Igor, auf die andere Seite von Kiew sind und nicht erreichbar. Und für eine Mutter ihre Tochter alleine zu lassen, ist unmöglich. Deswegen haben wir ausgeharrt und geguckt, wann die Situation sich ergab, dass wir uns einigen konnten und vereinen konnten und dann auf den Weg machen konnten.
Weißt du, was, glaube ich, sehr viele Menschen beeindruckt hat, oder beeindruckt ist vielleicht das falsche Wort, aber sehr berührt hat, war, als du im Welle Niederrhein-Talk davon erzählt hattest, wie es eigentlich war, sich auf die kommenden Tage in dieser Kriegssituation vorzubereiten. Ihr lebt oder habe zu dem Zeitpunkt gesessen in dieser Wohnung von deiner Lebensgefährtin. In diesem großen Haus lebte aber auch zum Beispiel noch ihre Schwester. Und die war aber mit ihren Kindern und ihrem Ehemann schon raus aus der Wohnung. Und ihr habt dann überlegt, okay, wir brauchen jetzt Lebensmittel. Die Schwester hat dann gesagt, kommt zu uns in die Wohnung, nehmt euch da einfach alles raus, was ihr nutzen könnt. Du hast das auf eine sehr berührende Art und Weise beschrieben. Denn was hast du gedacht und was hast du gefühlt, als ihr in diese Wohnung reingegangen seid, die ja nicht eure war?
Ja, obwohl wir die Genehmigung hatten, sage ich mal, zu plündern, ja, weil das ist wirklich ein Gefühl, die man da hat, sind wir reingekommen und ja, man sah den Küchentisch, da stand noch Suppe drauf, da stand noch Tee, die Kinderzimmer waren unaufgeräumt, wie eigentlich immer. Also man merkte deutlich, dass man mitten im Leben einfach die Flucht ergriffen hat. Und eigentlich wollten die Eltern, eigentlich wollte die Schwester mit ihrem Mann und die zwei Kindern einfach die Kinder erstmal in Sicherheit bringen und dann wieder zurückkommen. Und das hat dann nicht mehr geklappt. Ja, und die sind dann wirklich in den Karpaten, haben sie Unterschlupf gefunden, weil Richtung polnische Grenze ging es ja nicht weiter. Er muss ja auch wieder zurück. Und ja, das ist, um Kinderzimmer reinzukommen und zu sehen, das Spielzeug und auch die Geschenke, die man selber die Kinder gemacht hat, es tut wirklich weh. Ne? Und dann fängt man an, die Fenster zu verkleben mit Packband, damit bei einer Druckwelle die Glassplitter nicht überall rumfliegen. Da ist aber eigentlich keiner. Ne? Mhm. Also man bereitet eigentlich schon vor auf den Rückkehr, damit der Schaden so klein wie möglich ist und hat noch immer die Hoffnung, zurückzukommen. Ne?
Ab wann war euch bewusst, dass ihr in dieser Situation steckt, dass ihr jederzeit angegriffen werden könntet? Realisiert man das von vornherein oder braucht es Zeit, um zu verstehen, was das eigentlich für eine Lage ist, in der man steckt?
Es braucht Zeit. Es ist eine sehr schwierige Situation, weil es ist nicht einfach zu sagen, okay, Anja, komm rüber.
Anja ist die Tochter deiner.
Ja, genau. Komm rüber, lass deinen Lebensgefährtin da. Man kann kein Machtwort sprechen, ne? Also, weil man möchte ja die Familie auch nach der Situation zusammenhalten. Mhm. Und ich möchte es nicht verantworten, die Entscheidung getroffen zu haben, jemanden zurückzulassen. Und deswegen war die Situation auch so schwierig, ne? Weil wenn Anja bleibt bei Mama, bleibt Irina und dann bleibt Mama auch. Ja, dann bleibe ich ja auch. Und wir sind aber ganz froh, dass wir doch eine Lösung gefunden haben, die alle im Nachhinein damit leben lassen kann.
Ja, absolut. Die Frage ist natürlich auch, wenn man dann in so einer Situation steckt, wie rational kann man überhaupt entscheiden? Ne? Also ich glaube, für jemanden, der nicht in dieser Situation steckt, ist das nur sehr, sehr schwer nachzuvollziehen. Man lebt in einer akut gefährlichen Situation sozusagen. Man hat aber auch Familie hier in Deutschland zum Beispiel, die ist ja dann auch davon beeinflusst. Man hat Freunde, man hat ein Leben, das man hier aufgebaut hat, das man hier führt. Was war letztendlich der ausschlaggebende Punkt für dich oder auch für euch zu sagen, wir müssen jetzt sofort gehen? Weil ich hatte eigentlich den Eindruck, ihr wollt ausharren und warten und einfach erstmal schauen, wohin die ganze Situation sich noch entwickelt.
Genau. Also der Punkt, wo wir dann beschlossen haben, wir müssen jetzt gehen, war, wo wir dann festgestellt haben, dass die Raketenbeschuss abgenommen hat und dass die Verhandlungen nichts bringen würden. Und man kennt die Geschichte ja von anderen Städten, andere Kriegsplätze. Wir haben dann befürchtet, was auch eingetreten ist, dass Bombardierungen stattfinden werden auf die Bevölkerung. Und wir hatten Schutz gesucht im Hochhaus, weil es gab zwar Keller, wo man hingehen konnte, aber das waren ganz normale Schulkeller, wo die ganze Sachen von der Schule drin standen, sage ich mal so. Mhm. Auch die Parkhäuser konnte man eventuell als Schutz suchen, aber da stehen ja noch ganz normale Autos und also richtig Schutz war es nicht. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir bleiben jetzt hier erstmal im Flur, gucken, das ist der stabilste Ort, Platz im Haus. Wir haben dann die Matratzen dahin gelegt und jedes Mal, wenn dann Luftalarm war, haben wir uns dahin begeben. Aber wir wussten auch, okay, wenn die Raketen nicht mehr kommen, kann es nur noch schlimmer werden. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen diese Moment von, ich sag mal, mehr Druck, der aufgebaut wurde, benutzen, um zu fliehen. Das Timing war eigentlich, wenn man sagen kann, perfekt. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber wir haben das wirklich gut getroffen.
Ihr seid losgezogen, kurz bevor es diesen ersten sogenannten humanitären Korridor gab. Mhm. Jetzt im Nachgang wissen wir, dass diese Korridore leider nicht immer funktioniert haben und dass Menschen sehr wohl Probleme hatten, eben diese Korridore zu benutzen. Mhm. Von daher kann ich sehr gut nachvollziehen, was du meinst, wenn du sagst, wir haben den perfekten Zeitpunkt irgendwie gefunden, um dann zu gehen. Bevor ihr aber losgezogen seid, bevor ihr geflüchtet seid, das fand ich, wenn ich das so sagen darf, es ist merkwürdig, die richtigen Worte zu finden, muss ich zugeben. Ich merke das so, während ich mit dir spreche. Es gab einige Situationen, die ihr noch in dieser Wohnung erlebt habt, die ich bemerkenswert fand, auch als du mir davon berichtet hast. Und sei es nur, dass du mir erzähltest auf die Frage hin, was du gerade tust und antwortest, ich trinke hier wohl den besten Kaffee überhaupt. Ja? Also du hattest trotzdem einige Momente, ich würde mal behaupten, wo man gespürt hat, dass dir bewusst ist, wie wertvoll bestimmte Kleinigkeiten sein können.
Ja, also man kriegt da wirklich ein sehr, sehr, sehr intensives Gefühl. Ne? Ob das jetzt der letzte Kaffee ist, den man hat, den man dann trinkt, ob es jetzt die Kekse sind, die Mama dann gebacken hat, ob es jetzt die Suppe ist, die man im Zug von den polnischen Freunden, bekommt. Es sind alles diese Kleinigkeiten. Und alles andere, ob das jetzt Geld oder es wird unwichtig, ja. Diese kleinen Freuden, auch einfach mal zu Hause zu sitzen und zu sehen, wie die drei Mädels da miteinander ablachen, obwohl sie innerlich das Herz in Kiew gelassen haben und trauern und Angst haben. Aber das sind diese kleinen Momente, wo man sich denkt, okay, man hat alles im Prinzip richtig gemacht. Mhm. Und ja.
Du hast mir etwas gesagt, was ich auch sehr beeindruckend fand, beziehungsweise ich hatte ja auch das Glück, deine Lebensgefährtin, ihre Mutter und auch ihre, also deine Stieftochter kennenzulernen. Und die hat mir davon berichtet, dass Freunde auch aus dem Ausland immer wieder gefragt haben, braucht ihr Geld, wir schicken euch Geld. Und dass ihr da gemerkt habt, das ist total irrelevant. Man steckt in einer Situation, wo Geld dir überhaupt nicht helfen kann. Mhm. Besinnt man sich in so kurzer Zeit auf das Wesentliche und wird einem in so einer Situation bewusst, was wirklich Wert hat oder wichtig ist?
Ja, also die meistgestellte Frage, bevor wir losgegangen sind, war, was nehmen wir mit? Mhm. Ja, was ist wichtig? Und ich habe zu Irene gesagt, lass alles hier, was man mit Geld kaufen kann. Ja, gut, ich muss sagen, ich habe mein MacBook mitgenommen und sie hat ihr Notebook mitgenommen, weil wir beide als digitaler Nomaden, sage ich mal so, die letzten Jahre so ein bisschen gelebt haben. Und das ist ja unsere Arbeit. Ne? Und aber andererseits habe ich wirklich überlegt, nimmst du dir die 3 Kilo auf Schlepptau? Also
was habt ihr mitgenommen?
Ich habe 2 Paar Socken. Mhm. Eine frische Unterhose, wie Mama immer gesagt hat. Ne? wir haben unsere Handys, waren ganz wichtig. Mama hat, Verzeihung, aber einen Regenschirm mitgenommen.
Und, wirklich?
Ja, und die Schokolade, die ich hier bei Jumbo in Holland gekauft habe, hat sie wieder mit zurückgebracht.
So, sie hat, okay.
Ja, und das war natürlich eine ganz komische Situation, wenn die dann auf einmal Schokolade auf den Tisch legt und sagt, ja, die habe ich mitgebracht. Ne? Mhm. Aber man legt los und man nimmt seinen Pass mit, die Dokumente, alles, was man so an schulerisches oder Studium gemacht hat, damit man das nachweisen kann. Und das ist es eigentlich. Ne? Man nimmt für 3 Tage Essen mit. Also wir haben wirklich überlegt, nur zu trinken, nur zu essen, was der Körper auch verbraucht, damit wir nicht zur Toilette gehen müssen oder damit wir Probleme bekommen. Und der Körper hat sich da komplett drauf eingestellt. Das ist eigentlich, der menschliche Körper ist schon ein Wunder. Also.
Mhm. Bevor wir gleich ein bisschen konkreter auf die Flucht und euren Fluchtweg eingehen, würde ich gerne noch eine Sache wissen, weil was mich auch sehr erstaunt hat, war, trotz dieser unglaublichen Situation und Das weißt du ja auch. Ich bin selbst ein Flüchtlingskind. Ich bin als kleines Kind aus Syrien nach Deutschland gekommen und meine Eltern wurden politisch verfolgt. Aber von daher kann ich das nachvollziehen, was es bedeutet, sich auf den Weg zu machen, ne, und woanders anzukommen und sich ein neues Zuhause aufzubauen. Und dennoch frage ich mich, wie konntet ihr, das war nämlich der Anschein, den ich hatte, noch so bedacht sein, in vielerlei Hinsicht noch sehr logisch und sehr ruhig denken und sehr aufgeräumt wirken?
Indem wir Rücksicht aufeinander genommen haben. Also wir haben uns wirklich immer abgetastet und wir haben gesagt, Irina, leg das Handy weg, Mama, leg das Handy weg, schaut nicht zu viele Bilder, ihr könnt ruhig lesen, was los ist, aber versucht objektiv zu bleiben.
Das ist eine sehr, sehr spannende Situation, darüber habe ich mir viele Gedanken gemacht, denn ihr habt ja das Internet noch nutzen können, ihr habt Handys, ihr habt Computer, ihr habt Fernsehen, ihr sitzt in Kiew im Epizentrum dieser ganzen Katastrophe und seht praktisch, wenn man das so bezeichnen möchte, durch das Handy als eine Art, ich will fast schon sagen Glaskugel, was da auf Kiew zugerollt kommt. Was muss das für ein Gefühl sein, in so einer Situation ins Handy zu schauen und zu realisieren, okay, das rollt hier gerade auf uns zu und das passiert hier gerade in unserer Stadt. Es ist ja, als ob man nicht nur den Krieg in der eigenen Stadt hat, sondern wirklich im wahrsten Sinne des Wortes im eigenen Wohnzimmer.
Ja, also wir hatten eine Morgen, wo wirklich, erst hatten wir gedacht, das wäre der Helikopter gewesen, aber da wurde eine Missile wurde von der Luftverteidigung abgeschossen und es flog an unsere Schlafzimmer vorbei. Ja, und auch diese Kolonne, diese 40-Meilen-Kolonne, die auf einen zurollt, ne, eine Bedrohung, die kriegt man natürlich mit. Aber trotzdem versucht man, das abzuschätzen, wann ist der richtige Moment zum Sprung. Ne? Mhm. Und das Surreale an der ganzen Geschichte ist eigentlich, wir standen vor der Tür und haben, gab es da in dem Moment nicht, aber es gab so einen Fahrdienst von der Ukraine selber, die hatten einen anderen Namen, habe ich im Moment vergessen. Wir haben uns im Prinzip ein Taxi bestellt.
Für die Flucht, ja.
Für die Flucht, ja. Mhm. Wir sind dann bis zur Brücke gekommen und dann über die Brücke, weil das eigentlich eine Autobahnbrücke ist, sind wir an den Leitplanken, eine schmaler Spur, die viele benutzt haben, sind wir dann auf die andere Seite gekommen und dann wieder ein Taxi bis zum Bahnhof genommen. Mhm. So, und dann ab da fing eigentlich der richtige, ich sage mal, Flucht erst richtig an.
Mhm.
Da hatten, ja.
Darüber wollen wir gleich ein bisschen ausführlicher sprechen. Ich gönne uns mal eine kleine Pause, José, und spiele ein bisschen Musik für uns und auch ein paar Spots. Bleibt auf jeden Fall dran. Ihr könnt uns übrigens über die Instagram-Seite von Welle Niederrhein über die Story Fragen schicken an José. Dort hat er ein Video für uns hochgeladen und ihr könnt dort sehr, sehr gerne eure Fragen stellen. Vielen Dank, José, dass du heute zu Gast bist. Ich bin unglaublich froh darüber, dass du zusammen mit mir im Studio sitzt und jetzt nicht nur am Telefon sozusagen bist. Also weiterhin eure Fragen an José gerne über Instagram. Mein Name ist Rafael Hamdan. Entspannten Tag mit uns. Dido ist es mit White Flag hier bei Welle Niederrhein. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr hört den Welle Niederrhein Talk an einem Sonntag, der eigentlich sehr schön ist. Das Wetter ist toll, die Sonne scheint, die Temperaturen sind ordentlich. Und irgendwie finde ich das ein bisschen skurril. Und ich glaube, mein Talkgast hat auch schon den einen oder anderen Moment gehabt, wo er sich dachte, nee, das Wetter passt so gar nicht zu meiner aktuellen Stimmung. Heute zu Gast bei mir im Studio, ich freue mich extrem darüber, ist José. Ihr kennt ihn aus dem Welle Niederrhein Talk, den wir vor 2 Wochen geführt haben. José, du warst vor 2 Wochen noch in Kiew im Epizentrum des Ukraine-Krieges und bist Gott sei Dank vor einigen Tagen mit deiner Lebensgefährtin, ihrer Tochter und ihrer Mutter in Deutschland angekommen. Du lebst ursprünglich hier bei uns am Niederrhein schon sehr, sehr viele Jahre und warst, ich würde mal behaupten, zur falschen Zeit am falschen Ort, zumindest oberflächlich betrachtet. Denn du hattest deine Lebensgefährtin besucht und mir kam dann so die Frage auf, ist er eigentlich froh darüber, dass er vor Ort ist, damit seine Familie in Kiew sozusagen da jetzt gerade nicht alleine durch muss. Wie hat sich das für dich angefühlt?
Also für mich war das so, wir haben eigentlich in all den Jahren, in denen wir uns kennen, haben wir uns abwechselnd mal in Kiew gelebt für 3 Monate und dann wieder in Mönchengladbach für 3 Monate und so weiter. Und es hat uns dann ein Schicksal getroffen, dass Irines Vater krank wurde und sie ganz alleine da war und ich nicht bei ihr war. Und das hat mich sehr geprägt und sehr verletzt. Und dann kam Corona, da waren wir wirklich ein halbes Jahr fast auseinander. Mhm. Und da war sie wieder alleine. Und jetzt hatte ich mir gesagt, also das lasse ich nicht jetzt noch mal passieren. Und ich fliege hin und versuche sie beizustehen, was auch immer passiert.
Aber und dann ist das Schlimmste eigentlich eingetroffen,
ja, genau.
Was für die Ukraine hätte passieren können nach 7 Jahren. Man muss es ja sagen, dieser Konflikt ist jetzt keine Überraschung gewesen. Mhm. Wir kennen die Situation eigentlich schon so einige Jahre. Und dennoch frage ich mich, auch wenn man natürlich, um Himmels Willen, keiner will in so einer Situation stecken, aber warst du froh, ihr beistehen zu können, dass sie jetzt nicht alleine da durch muss mit ihrer Tochter und ihrer Mutter?
Ja, ja. Also wenn ich hier geblieben wäre, klar, ich habe 2 Kinder, Und auch eine liebe Ex-Frau. Und ich wusste, dass sie alle in Sicherheit sind und dass ich dann auch gehen könnte, ne? Und dass sie das auch verstehen. Ich bin ganz stolz auf meine Kinder und der Teil der Familie, dass die mich dabei unterstützt haben und gesagt haben, du gehst da auch zu deiner Familie. Wir hätten das hier auch von dir einerseits erwartet, so, und können das alle also auch verstehen. Und ich finde auch, wir haben uns gegenseitig gerettet. Es ist also nicht so, dass ich da hingegangen bin und gesagt habe, so, jetzt bereiten wir den Flucht vor und ne, es ist kein Film, ja. Mhm. Es ist aber, wir waren da füreinander da. Ich wäre verrückt hier geworden. Wenn ich hier alleine gewesen wäre, ich hätte mir da, und ihr wäre da was passiert oder die Familie da was passiert, ich hätte mir das nicht verzeihen können.
Es mag makaber klingen, aber irgendwie kann ich das zumindest nachvollziehen. Also zu wissen, man ist irgendwie beisammen, das kann einem schon was geben, auch wenn man sich natürlich wünscht, dass es eine ganz andere Situation ist. Wir haben auch über etwas gesprochen, José, über das ich mir sehr viele Gedanken gemacht habe, nämlich über das Thema Schuld und Schuldgefühl. Jetzt seid ihr Gott sei Dank in Deutschland angekommen, ihr seid in Sicherheit. Ja? Wie fühlt sich das an, zu wissen, man selbst ist in einer deutlich besseren Situation als viele Menschen, gerade in der Ukraine?
Schwierig. Wie soll ich das in Worten fassen? Also, man weiß, dass unsere Freunde und unser Volk, sage ich mal so, weil ich fühle mich wirklich, auch wenn ich die Sprache nicht beherrsche wie in Ukraine.
Noch nicht, ja. Du bist sehr verbunden mit den Ukrainern natürlich dadurch, aber nicht nur aufgrund des Krieges, sondern das warst du schon davor, das habe ich schon gemerkt.
Man kommt hier an. Und ich habe das immer schon öfters gehört, ne, auch bei 9/11 und so, ne, dass Menschen es überlebt haben und dann trotzdem sich das Leben nehmen, weil sie sich so schuldig fühlen. Ne? Mhm. Und ich habe das nie so verstehen können, weil man denkt ja, okay, man muss ja dankbar sein, dass man diese Chance bekommt. Ne? Aber es hat mir unheimlich viel geholfen, als ich da war, mit dir zu sprechen, weil ich wirklich das Gefühl hatte, ich könnte was bewirken, ne? Auf meine Art.
Das hast du auch, definitiv. Also und das habe ich ja eingangs auch schon erzählt, wir standen ja auch weiterhin in Kontakt. Du warst ja auch, oder hast uns ja auch damit beehrt sozusagen, dass du uns erzählt hast, wie es eigentlich vor Ort für dich sich anfühlt. Wir haben die Politik mal außen vor gelassen. Mir war wichtig, mal zu hören, was bedeutet das eigentlich, in dieser Situation zu stecken, sich Sorgen zu machen, nicht nur um das eigene Leben, sondern auch um die Zukunft der eigenen Familie vor Ort. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, weil wir eben viel über Schuld gesprochen haben, ist, und das gilt auch für viele Menschen, die gerade sich in Deutschland Sorgen machen, auch um die eigene Situation, die Situation, die gerade auf der Welt vorherrscht. Wir müssen einen Weg finden, mit Dingen umzugehen. Wir müssen einen Weg finden, mit Dingen zu leben und, so blöd es klingt, aber das Beste draus zu machen. Das bedeutet nicht, dass man Dinge ignoriert, aber dass man Dinge angeht. Und das sieht man auch. Sehr viele Menschen, auch bei uns am Niederrhein, machen unheimlich viele Aktionen, um die Ukraine zu unterstützen, um Menschen zu unterstützen, nehmen Menschen bei sich auf. Es war mir sehr wichtig, dass du heute auch bei uns zu Gast bist, um einfach mal einen persönlichen Eindruck davon zu kriegen, was es bedeutet, auf Flucht zu sein. Denn es ist nicht die erste Fluchtwelle, die wir jetzt in Deutschland erleben. Wir haben schon vor einigen Jahren eine Fluchtwelle erlebt. Ich behaupte, dass sie anders aufgenommen wurde als die aktuelle. Und trotzdem geht es immer um Menschen. Deswegen möchte ich, dass du uns ein bisschen erzählst, was es für dich bedeutet hat, auf der Flucht zu sein und auch welche unschönen Dinge du auf dem Weg hierhin erlebt hast. Ich denke, das ist auch wichtig. Aber lass uns kurz den Deckel drauf machen zum Thema Schuld. Fühlt es sich schlecht an, kurze glückliche Momente hier in Deutschland zu haben? Und welche Momente sind das?
Teilweise. Es fängt schon an, mit morgens früh die Jalousien aufzudrehen und die Sonne zu sehen. Weil man ganz genau weiß, dass andere in der Kälte sind, ohne Strom, ohne Wasser, ohne Nahrung. Wir hatten noch das Glück, dass wir das alles noch hatten. So, die Situation hat sich verschlechtert. Es gibt aber auch eine andere Art von Schuld. Ich weiß, dass Irene sich ziemlich schuldig gefühlt hat, dass ich da war.
Deine Lebensgefährtin, ja.
Ja, dass sie gedacht hat, ich habe Kinder hier. Wieso bin ich denn dahin gereist? Wieso zieht sie mich da rein? Es hat mir sehr viel Kraft gekostet, ihr davon zu überzeugen, dass wenn wir nicht beide zusammen wären, dass wir es wahrscheinlich beide nicht überlebt hätten.
Ja. Ja,
also es musste so sein. Mhm. Ja, da bin ich voll von überzeugt.
Ja, es ist sehr beeindruckend, euch auch zusammen zu erleben, auch als Familie, denn man hat ein bestimmtes Bild von Menschen, die gerade geflüchtet sind und realisiert dann, naja, eigentlich so zumindest augenscheinlich, kriegt man den Alltag, den neuen Alltag dann doch irgendwie hin und man erfreut sich einfach aufgrund kleiner Dinge. Ja? Und ich glaube, dass das auch wichtig ist, nach außen zu signalisieren, dass man das darf und dass man dafür auch kein schlechtes Gefühl haben muss, ganz im Gegenteil. So, jetzt reden wir einmal kurz darüber, wie es eigentlich für euch losgegangen ist, zu flüchten. Ihr seid dann an Tag X sozusagen losgezogen und euch war bewusst, wir müssen jetzt hier raus. Wie war es überhaupt erst einmal an die Grenze nach Polen zu kommen, also an die ukrainisch-polnische Grenze?
Das war eine sehr lange Reise. Also wir hatten erstmal das Problem, dass wir uns mit Anja treffen müssten. Also meine Stieftochter, die war ja auf die andere Seite vom Fluss. Es gab ja Berichte, dass an den Brücken geschossen wurde und so weiter. Und wir mussten erstmal über diese Brücke. Und da rede ich nicht über eine Brücke von einem Kilometer oder so, sondern die ist ziemlich lang. Und wir sind dann, wie schon gesagt, mit einem Fahrer dahin gefahren, über die Brücke drüber, wieder mit einem Fahrer bis zum Bahnhof und dann gleichzeitig hat die Anja das auch gemacht und ist mit ihrem Freund, der Igor, zum Bahnhof gekommen. Der Igor ist dann später nach Odessa gegangen, da sind seine Eltern. Und das war auch ein Grund, wieso Anja auch gesagt, dazu gestimmt hat, mit uns mitzugehen. Sie wollte, dass der Igor in Sicherheit ist. Und
gibt der ganzen Sache natürlich auch nochmal eine andere Schwere sozusagen, ne? Ist ein Liebespaar, das sich trennen musste, weil die Männer in der Ukraine ja bleiben müssen, das Land verteidigen sollen und wollen. Wobei mit Sicherheit viele von ihnen auch am liebsten gehen würden. Da kann man mit Sicherheit drüber diskutieren, inwiefern das richtig oder eben nicht richtig ist, ne? Aber in jedem Fall ist das natürlich sehr, sehr schwer für ein junges Liebespaar. Ich glaube, beide sind Anfang 20, wenn ich mich nicht täusche, genau. Sich dahingehend zu trennen und auch loszulassen und zu sagen, ich möchte, dass du gehst, dass du in Sicherheit bist.
Ja, die haben vor ein halbes Jahr haben die angefangen, ein Apartment, also zusammenzuleben. Mhm. Ne? Wir sind im letzten Jahr von ihrem Informatikstudium und wollten eigentlich ihr Leben jetzt aufbauen. Ne?
Ja.
Wir haben uns da an diesem Bahnhof getroffen und
Was war das für ein Gefühl, man weiß, man ist jetzt auf der Flucht und man trifft an diesem Bahnhof nach vielen Tagen der Sorge die Stieftochter wieder. Was muss das für ein Moment gewesen sein?
Ja, großartig, wirklich. ich war überglücklich, auch zu sehen, wie Irina und ihre Mutter reagiert haben, dass wir endlich nach so vielen Wochen dann endlich zusammen waren und dann, dass wir auch dann im Prinzip, sage ich mal, loslegen konnten.
Mhm. Ne? Hat einem das nochmal so ein bisschen Power gegeben?
Ja, ja. Aber das Komische ist bei Menschen, wenn sie auf der Flucht sind, ne? ich habe auch von Freunden gehört, so, ja, wieso buchst du nicht online irgendwie, ne? So, das ist nicht so, ja. Wir sind am Bahnhof angekommen und die meisten Menschen suchen also die kürzeste Verbindung. So schnell wie möglich von A nach B. Und das ist eigentlich die falsche Methode. Also man muss gucken. Also wir haben immer überlegt, wir nehmen etwas, wo wir am meisten Zeit unterwegs im Prinzip sind, wo wir uns geborgen fühlen, wo wir warm sind, wo wir was zu essen haben, wo wir sitzen können, etc. Aber am ersten Bahnhof mussten wir, also in Kiew, mussten wir gucken, dass wir einfach nur einen Zug nehmen.
Mhm.
Ne? Und
wie lange dauert das in der Regel von Kiew bis an die polnische Grenze zu kommen? In Zeiten des, ja, in Zeiten des Friedens sozusagen.
Also wir haben das Zeitgefühl verlässt einen da, ne? Aber ich versuche das mal so einzuschätzen. Wir haben fast einen Tag gebraucht, um von Kiew nach Lviv zu kommen.
Mhm.
Und dann die letzten 100 Kilometer von Lviv nach zur polnischen Grenze auch einen Tag. Das waren 100 Kilometer.
Wahnsinn.
Und wir haben den Zug in Kiew nur bekommen, weil im Prinzip wir den Zug gekapert haben. Mhm. Ne? Es ist so, wir standen ganz vorne an einer Schlange und natürlich gehen Frauen und Kinder vor und wir standen, sage ich mal, 2,5 Meter von der Tür entfernt. Also wir wären, sage ich mal, die dritte oder vierte Person gewesen, die dann einsteigen konnten. Und es kamen dann immer Kinder und junge Mütter nach. Und ja, man weiß, ne? Ich bin ja nicht mehr der Jüngste.
Ja.
Das geht, die gehen vor, ja. Und wenn dann die Tür vor einem zugeschlagen wird, weil der voll ist, ja, dann ist schon schwierig, ja. Man weiß, dass es richtig ist, was sie machen, aber man fühlt sich schon
hilflos.
Mhm. Und dann haben wir festgestellt, dass einige über die Bahnsteiggleise gelaufen sind und wir sind einfach hinterher. Und daneben an stand noch ein anderer Zug. Ja, der war ein bisschen versteckt und wir sind von der falschen Seite eigentlich in den Zug eingestiegen und das war dann ein Schlafwaggon. Wir haben dann ein Compartment,
ein Abteil, Raum.
Ja, ein Abteil haben wir dann genommen. Da saßen schon, ich glaube, man kann gucken, vier oder acht Kinder saßen dann schon unten mit ihren Eltern.
Also nicht ein ganzes Abteil, sondern ein Raum, wo wahrscheinlich fünf Leute normalerweise reinpassen.
Richtig, da passen normalerweise vier Leute rein. Und wir haben uns dann oben in den Schlafbereich hingesetzt, damit sich da auch noch mehr Leute setzen konnten. Ne? Da passen dann auch vier rein. Also wir waren da, wo normalerweise mit vier Personen übernachtet wurde, waren wir mit 12.
Mhm.
So, und wir waren aber froh, ne, weil wir waren trocken und zwar, wir hatten eine Abfahrt. Wir wussten nicht, wann der Zug loslegte, aber der legte dann nach, ich glaube, 2 Stunden oder so legte der los.
Mhm.
Und ja, wir waren happy, dass wir trocken waren, dass wir was zu essen hatten, dass wir was zu trinken hatten und dass es Richtung polnische Grenze ging. Ja, und dann kamen wir in Lviv an und das ist so ein Bahnhof wie Gladbach, sage ich mal so. Und dann muss man sich vorstellen, dass 2000, 3000 Leute vor dem Bahnhof stehen und eine ganz große Schlange da gibt. Die geht dann quer durch den Bahnhof bis zur Gleisentunnel.
Mhm.
Das war genau so ein Tunnel wie auch in Gladbach, aber dann mit viel niedrigeren Decken. Und das war eisekalt da. Jedes Mal, wenn wir dann ein Gleis weiter kamen und die Treppen hochgingen oder so, kam dieser kalte Wind uns entgegen. Es war auch keiner auf dem Gleis. Also man hatte das wirklich da, die Sachen abgesperrt, damit die Leute auch in den Tunnel bleiben.
Mhm.
Aber es war, als wenn wir durch einen Kühlraum, Gefrierschrank,
ne,
ja, dass wir da durchliefen. Und wir standen da und von anderer Seite kamen dann Zügen an. Und die Leute fuschten sich da so ein bisschen vor und dann gab es Gerängel und Irina hat auch mal richtig die Löwen rausgelassen und gesagt, so, das geht so nicht. Wir stehen schon seit heute Morgen 5 Uhr hier und es sind schon mittlerweile, ist fast Nacht und wir stehen jetzt auf Gleis 3 und, oder kurz vor Gleis 3, wir müssen auch zu Gleis 4. Ja, und dann sieht man, wie Helfer irgendwie ihren Körper an einen vorbeitragen und den hinlegen und der ist steif. Ja. Mhm. So, man realisiert dann, dass tatsächlich Menschen hier sterben an Erfrierungen. Und ja, das war schon heftig. Ich war froh, dass die anderen das nicht gesehen haben. So, und ja, dann irgendwann kamen wir vorne an auf Gleis 4, wo es dann Richtung, ich sage mal, Freiheit ging. Und wir hatten da schon fast, ich weiß nicht, wie viele Stunden gestanden. Und ich habe meinen Pass gezeigt und da haben die direkt gesagt, okay, Europäer, hier hinstellen, haben wir uns gleich zur Seite genommen. Und ja, es gab zwei Züge dann. Einen ging Richtung Lviv, ein anderer ging zu einem anderen Grenzort. Ich erinnere mich jetzt nicht den Namen. Und wir wollten eigentlich nicht mit der Masse mit. Ne, aber wir hatten keine Auswahl. Es war einfach...
man nimmt, was man kriegen kann.
Genau. Und die haben einen gesagt, okay, ihr seid Europäer, geht dahin. Glücklicherweise haben die keinen Unterschied gemacht zwischen meinem Pass und die ukrainische Pässe von meiner Familie. Und wir konnten alle zusammenbleiben. Und ja, dann kamen wir in ein Abteil. Da muss man sich so vorstellen wie die S-Bahn hier. Mhm. Ne? Und in jeder Sitzgruppe liegen Kinder. Und die Eltern liegen da drunter. Oder sitzen
auf den Armlehnen wahrscheinlich.
Auch oben auf die Kopfstütze. Mhm. Ne? Weil es gibt keinen Platz. Ja, ich glaube, mehr als 18 Stunden habe ich auf 40 bis 50 Zentimeter gestanden.
Wahnsinn.
Und konnte mich nicht hinknien. Und weil überall Kinder und ihre Mütter waren. Das ist auch richtig so, ja. Mhm. Aber irgendwann, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, irgendwann lassen einen die Kräfte.
Naja, es ist ja auch eine unglaubliche psychische Belastung. Also die Vorstellung, über einen so langen Zeitraum so einer Position standzuhalten oder auch so auszuharren, ist schon unglaublich. Und trotzdem frage ich mich, und das spüren wir auch hier in Deutschland, die Solidarität oder auch die Stärke der Ukrainer und der Stolz, der sie auch gerade so umgibt, ist sehr, sehr groß. Gilt das auch für den Zeitraum, in dem man auf der Flucht ist? Also hattest du den Eindruck, dass die Leute trotz einer unfassbaren Situation dennoch behutsam miteinander sind oder gab es dann doch mehr Stress?
Es gab ab und zu Stress, was auch ganz logisch ist. Mhm. Ne? Man merkt, dass manche Leute die allgemeinen Bedürfnisse benutzt für eigene Profit. Ne? Mhm. So, die Frauen, die sind unglaublich. Also ich habe noch nie so starke Frauen gesehen. Da war eine Mutter, die schien komplett durchtrainiert zu sein, irgendwie Designerin oder so, weil sie hatte so professionelle Markerstiften dabei. Mhm. Ne? Und man versucht, die Kinder irgendwie zu beschäftigen. Und dann hat sie irgendwie aus dem Heft ein paar Seiten rausgerissen und hat das die Kinder gegeben. Und ich stand da wie Vollpfosten irgendwie da in der Gegend rum und hab mir die Kinder angeguckt. Und gleichzeitig saß da auch in der Ecke ein Mädel, stellte sich heraus, dass sie aus dem Iran kam. Die war fünf Monate vorher nach Kiew gekommen, um Ukrainisch zu lernen. Und ich habe erst gedacht, sie wäre irgendwie Au-pair oder so etwas. Weil sie sehr empathisch mit den Kindern umging. Und die Kinder fingen an zu malen. Und dann haben wir uns nur angeguckt. Und da haben wir uns nur angeguckt und haben nur Nein genickt, weil wir es...
Es hat keine Worte gebraucht.
Nee, also die Kinder haben... gemalt, russische Flagge, ukrainische Flagge, haben gemalt Panzer, Handgranaten mit Filigranarbeit, als wenn sie sie schon in der Hand gehabt hätten, so ungefähr. Ne? Mhm. Haben Raketenbeschuss gezeigt, Papa, der das Land verteidigt. Und ja, das ist schon eine Generation, die, ich will nicht sagen verloren ist, aber...
Das ist sie nicht. Und das ist der einzige Punkt, an dem ich dir vielleicht sogar widersprechen würde.
Ja,
und
ja.
Ich glaube, dass wir in Deutschland trotz dessen, dass es auch für uns hier oftmals nicht leicht ist und trotz dessen, dass es viele Diskussionen in diesem Land gibt und Streitigkeiten und Dinge gibt, über die wir uns alle nicht einig werden, glaube ich, ist Deutschland ein Beispiel dafür, dass man sich aus den tiefsten Krisen rausarbeiten genau. kann und dass man auch über Generationen hinweg Dinge auch verbessern kann und auch aufmerksam wird auf Dinge, die falsch liefen, die falsch laufen mhm. und die besser zu machen sind. Und das ist das Beeindruckende, dass dieses Land sich ja auch aufbauen konnte über so viele Jahre, Jahrzehnte und das trotz einer furchtbaren Geschichte, die man natürlich auch weiter tragen muss und die man auch niemals vergessen darf. Das zeigt uns, glaube ich, die Zeit heute sehr, sehr deutlich, dass man das nicht loslassen darf. Aber und auch da sind wir wieder an dem Punkt, wo man sagen kann, etwas, was unsere Gesellschaft hier in Deutschland zum Beispiel auch ausmacht, davon bin ich überzeugt, ist, dass du ja auch sehr viele Menschen hast, die eine Geschichte in sich tragen, die eben getragen wird von Situationen, die du ja auch erlebt hast, also von Krieg, von Flucht. Mhm. Und das sind Dinge, die zwar furchtbar sind, aber die einen auf jeden Fall sehr stark machen und eben eine Gesellschaft mitprägen, vor allem auch ins Positive, wenn man weiß, damit umzugehen. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Thema, José, denn ich möchte auch mit dir über etwas reden, was auch mich tatsächlich sehr berührt hat, aber nicht im positiven Sinne, denn irgendwann, Gott sei Dank, habt ihr es geschafft und ihr habt es dann nach Polen geschafft. Ich weiß, dass ihr in Polen, das habt ihr mir so erzählt, sehr, sehr herzlich im Grunde aufgenommen wurdet und dass sich die polnischen Menschen da wirklich sehr um euch gekümmert haben. Dann irgendwann seid ihr in Deutschland angekommen und habt dann in der Bahn gesessen, wohlgemerkt, ihr wart sehr, sehr, sehr viele Stunden, ihr wart Tage ja schon auf der Flucht und unterwegs. Habt ihr nur Akzeptanz gespürt? Habt ihr nur, ich sag jetzt mal, Gastfreundschaft gespürt oder habt ihr auch andere Dinge mitbekommen?
Wir haben vieles mitbekommen. Mhm. Also es ist so, wir waren in kurz vor Polen, dauerte es jedes Mal, in jedem Knotenpunkt haben wir 4 Stunden gestanden, ne, um zu vermeiden, dass die Flüchtlinge alle vor der polnischen Grenze draußen stehen, in der Kälte und so. Mhm. Und deswegen haben die gesagt, okay, wir lassen alle im Zug. Da ist es wenigstens warm, da sind die Kinder geschützt und so weiter. So, wir kamen dann in Polen an, haben dann direkt ein Ticket genommen, ein Freiticket, sage ich mal so, am Bahnhof. Da standen noch nicht so viele Leute. Haben aber direkt gemerkt, das wird nichts, weil am nächsten Tag stehen 2.000-3.000 Leute am Bahnhof und wir werden den Zug nicht kriegen. Also haben wir geguckt, was es Alternative gibt, wo die meisten nicht so direkt drauf kommen. Und wir haben dann einen Flixbus gefunden, der Richtung Köln ging und haben dann zufällig auch da die Schwester von Irina getroffen, die eigentlich die gleiche Idee hatte, mit dem Bahn zu fahren, und die haben mir dann direkt auch Tickets Richtung Dresden im Prinzip angedreht oder angeboten oder angefleht, die zu nehmen, ne, weil sonst wäre sie noch immer da.
Ja.
So, sie hat Freundinnen in Dresden, ist also auch da gut angekommen. So. Und wir sind dann in den Bus eingestiegen und waren eigentlich ganz happy. Und man hat dann gemerkt, dass Leute, sobald irgendwo mal Rast war, dass Leute dann in den Bus eingestiegen sind und Päckchen verteilt haben. Schön. Mit Süßigkeiten und so weiter und mit Butterbrot. Also ich habe noch nie ein Butterbrot mit Butter und Kräutercreme irgendwie gegessen.
Also eine sonderbare Mischung.
Ja, genau. So, aber wir hatten auch eine schlechte Erfahrung. Und zwar möchte ich dann auch erzählen, die Mama saß vor uns und und Anja saß hinter uns und Irina und ich saßen an 2 Sitze. Und da kam ein deutsches Paar rein und hat dann darauf gepocht, dass sie den Sitzplatz verlassen. Und ich habe dann versucht zu erklären, dass wir schon 3 Tage unterwegs sind. Und dass Mama krank ist und dass es schon ganz gut wäre, wenn wir ein Auge auf ihr halten könnten. Nein, sie hat da drauf gepocht, dass sie den Platz. Und dann habe ich gesagt, okay, Mama, steh mal bitte auf. Das Paar möchte ihre Plätze haben. Und dann hat die Dame 2 Sachen gesagt. Einmal hat sie gesagt, ich bitte vielmals um Verzeihung. Und dann habe ich zu ihr gesagt, sie brauchen sich nicht um Verzeihung zu bitten, wenn sie es nicht meinen. Mhm. Ne? Und dann hat sie mich beschimpft, ich wäre unverschämt. So, und der zweite Satz, was sie sagte, war, ich bitte um Verzeihung, aber wir können nicht Rücksicht auf alles nehmen. Mhm. So, und das hat richtig gesessen.
Das glaube ich dir, ja.
Und glücklicherweise kamen dann bei der nächsten Haltestelle die netten Damen rein mit den Paketchen und wurden so fast aus dem Bus rausgeworfen von den Fahrern, weil die ständig irgendwelche andere Sachen reingebracht haben. Und das hat mir dann wieder so ein bisschen Hoffnung gegeben, dass wir wirklich willkommen sind. Aber klar, es gibt immer das Problem, dass sobald die Natives, also die eigene Bevölkerung, wenn Flüchtlinge kommen und es sind viele, ne, dass es dann auch eine Grenze gibt. Ne?
Ja, ja.
Und da haben wir ein bisschen Angst vor, ne? Wie lange es dauert. Ne? Und,
bis die Stimmung kippt, meinst du, ne?
Ja, genau.
So wie wir es 2015 ja zum Teil auch erlebt haben. Wir können nur auf das Beste hoffen. Ich bin sehr stolz darauf zu sehen, wie viele Menschen sich wirklich engagieren, wie viele Menschen auch wirklich, obwohl es ihnen vielleicht auch nicht super gut geht, versuchen viel zu geben. Das gibt es auch, das muss man natürlich sagen. Das fällt euch ja auch immer wieder auf und darüber reden wir ja auch schon viel. Ich möchte am liebsten noch Stunden mit dir weiterreden. Und wir haben dasselbe Problem, José, wie vor zwei Wochen. Diese Sendestunde geht leider eben auch zu Ende in knapp 2,5 Minuten. Aber der gesamte Talk ist natürlich ab morgen für euch nochmal zu finden auf welleniederrhein.de. José, wir haben noch ein paar Augenblicke und ich möchte noch eine Sache sagen. Ich glaube, dass wir in Deutschland noch zu wenig darüber reden, wie wichtig es ist. Und das gilt im Übrigen nicht nur für dich oder für deine Familie aus der Ukraine. Das ist natürlich eine Extremsituation, aber ich glaube auch für ganz viele Menschen, die gerade in Deutschland leben und sich viele Sorgen machen. Ich habe viele Gespräche geführt mit Bekannten, mit Freunden, mit Menschen, die mir gänzlich unbekannt waren, die ihre Sorgen und Ängste geäußert haben. Und Leute, es gibt überhaupt kein Problem daran, sich Hilfe zu holen, auch Professionelle. Und ihr findet auf unserer Seite welleniederrhein.de auch nochmal Kontaktnummern. Und es gibt, das kann ich euch auch sagen, von einigen Krankenkassen bereits schon Hotlines, wo man anrufen kann, wenn einen die aktuelle Situation sehr belastet. Bitte holt euch Hilfe. Wenn ihr Gespräche braucht, wenn ihr den Kontakt braucht zu Leuten, die euch ein bisschen da durchlenken können, da ist überhaupt nichts verwerflich dran. Und José, das ist auch etwas, was mich bei dir tatsächlich sehr interessiert oder auch bei euch. Oder was ich anmerken möchte, dass ich hoffe, dass ihr mit ganz, ganz viel Kraft vor allem auch erst einmal realisiert, was da passiert ist in den letzten 2,5 Wochen ungefähr. Ich bin immer wieder erstaunt darüber, wie gut ihr euch haltet. Das ist bewundernswert. Ich glaube, mir wird das in der Form nicht gelingen. Und ich freue mich unendlich, dass ihr hier seid und dass es euch gut geht einfach. Und dass du vor allem deine Gabe mit uns teilst, nämlich so gut zu beschreiben und zu erzählen, was man da eigentlich durchlebt und was man mitmacht. Und euch da draußen kann ich tatsächlich empfehlen, die allererste Folge mit José nochmal nachzuhören. Die gibt es jetzt schon auf unserer Homepage welleniederrhein.de. José, was hast du für die nächsten Tage und Wochen eigentlich vor? Macht man Pläne?
Ja, man macht Pläne. Aber ich wollte erst noch mal was ganz Wichtiges sagen. Alle da draußen, vielen, vielen Dank. Ja, ich meine wirklich alle. Wir wissen gar nicht, wie wir euch zeigen können, wie dankbar wir sind, dass wir hier sind und dass wir so herzlichst empfangen worden sind. Ja. Auch im Namen von meiner ukrainischen Familie. Ja, danke, danke. Und klar, wir machen Pläne. Ich möchte nächste Woche schon wieder anfangen, an meinem Studium weiterzuarbeiten und einen Job zu suchen. Und auch Irina macht ihre Kurse weiter. Und
das Leben wieder anpacken, José.
Genau, genau.
Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Alles erdenklich Gute. Das war nicht das letzte Mal, dass wir uns hier bei Welle Niederrhein gehört haben. Und ihr, wie gesagt, klickt auf welleniederrhein.de. Dort findet ihr die Folgen mit José. Ich bin Raf Alhamdan. Einen schönen Sonntag wünsche ich euch.